NDR 2 Spezial, das Thema mit Kevin Bieler. Schüsse auf Trump. Ist der Wahlkampf damit schon entschieden?
Tja, dass der Wahlkampf in den USA ein Spektakel im Vergleich zu unseren Wahlkämpfen hier in Deutschland ist, das ist ja nun wirklich nicht neu. Die vergangenen knapp 6 Tage hatten es aber selbst für amerikanische Verhältnisse ziemlich in sich. Erst wird der Republikaner Trump von einem Schützen ins Visier genommen und angeschossen. Der steht wieder auf. Dann wird er feierlich auf dem Parteitag ein paar Tage später nominiert. Ja, und seit gestern ist bekannt, dass US-Präsident Biden an Corona erkrankt ist und nun pausieren muss. Wir ordnen das heute Abend nochmal für euch ein. Ich spreche da mit unserer Korrespondentin in den USA, wie die Stimmung da im Lande ist. Und wir wollen die Fragen nachgehen, hat das Attentat Trumps Wahlkampf genutzt oder vielleicht sogar auch geschadet? Wie entwickelt sich der Wahlkampf weiter? Und sitzt Joe Biden als Kandidat der Demokraten wirklich noch so fest im Sattel? Darüber sprechen wir heute im NDR 2 Spezial. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist das NDR 2 Spezial. Schüsse auf Trump. Ist der Wahlkampf schon entschieden? Ich bin Kevin Bieler. Mit mir ist Julia Faltermeier aus der NDR 2 Aktuell-Redaktion. Hallo Julia.
Hi Kevin.
Ja, ich selbst muss sagen, ich habe das nicht sofort mitbekommen, diese Nachricht vom Trump-Attentat. Ich lag nämlich im Bett. Das ist ja so gegen Mitternacht unserer Zeit passiert. Erst am Sonntagmorgen schaue ich aufs Handy und sehe plötzlich Wörter wie Attentat, Trump und Wahlkampf. Mhm. Und plötzlich gucke ich dann weiter und merke, was da eigentlich passiert ist. Julia, wie war das bei dir?
Ja, also ich bin wach geworden und klar, ne, der erste Blick geht bei mir auch aufs Handy und mein Sperrbildschirm, der war wirklich überflutet von Push-Benachrichtigungen, Attentat auf Trump, Schüsse und so weiter und so fort. Das war schon krass, weil es sich natürlich direkt abgezeichnet hat, wie sehr das die ganze Welt irgendwie bewegt und schockiert. Und natürlich hat das bei mir auch direkt irgendwie Bilder von früheren Attentaten auf Präsidenten so in den Kopf gerufen.
Ja, klar. Und jetzt mit so ein paar Tagen Abstand, wenn wir das jetzt nochmal alles versuchen, Revue zu passieren, was wir jetzt wissen. Wie ist die Chronologie dieses Tages gewesen?
Also Trump ist auf einer Wahlkampfveranstaltung vor hunderten Zuschauern im kleinen Örtchen Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania. Da hält er gerade eine Rede, als dann plötzlich Schüsse fallen.
See something that said, take a look at what happened.
Er duckt sich sofort weg. Die Bodyguards vom Secret Service schmeißen sich auf Trump, um ihn zu schützen. Ein Zuschauer wird aber von den Kugeln getroffen und stirbt. Später stellt sich dann raus, dass es sich hier um einen Feuerwehrmann aus Pennsylvania handelt. Der hat sich vor seine Frau und Tochter geworfen, um die zu schützen. Trump steht dann auf, umklammert von seinen Security-Leuten und die wollen ihn natürlich in Sicherheit bringen. Mhm. Bevor er aber weggebracht wird, sagt er zu seinen Security-Leuten, wartet.
Wait.
Trump streckt dann die Faust in den Himmel, Blut im Gesicht, dahinter die amerikanische Flagge. Und da entsteht dann auch dieses, ich glaube, man kann mittlerweile sagen, ikonisches Foto von ihm, das dann auch durch die Medien ging. Der Schütze ist bzw. war, er wurde ja noch am Tatort erschossen, der 20-jährige Thomas Matthew Crooks. Er kam selbst aus Pennsylvania. Ermittler haben auch seinen Wagen in der Nähe vom Tatort gefunden. Und da soll Sprengstoff drin gewesen sein. Das Interessante ist auch, offenbar war Crooks als Republikaner registriert. Das funktioniert in den USA ja ein bisschen anders als bei uns.
Genau, also da müssen sich Wähler halt registrieren, bevor sie wählen. Und das heißt, registrieren bedeutet, man muss sich auch einer Partei zuordnen. Also man kann sagen, Demokraten, Republikaner, auch Unabhängige. Das ist zum Beispiel für die Vorwahlen wichtig, weil man dann mitentscheiden kann, wer denn jetzt der Präsidentschaftskandidat wird. Das sagt aber nichts darüber aus, wie man dann später bei der eigentlichen Wahl auch wählt. Also da hat man immer noch die eigene Entscheidung.
Ja genau, und das ist auch hier, glaube ich, ein bisschen unklar, weil obwohl der Schütze eingetragener Republikaner war, hat er wohl auch mal für die Demokraten gespendet. Das war jetzt keine große Summe. Die Ermittler sprechen hier von $15, aber trotzdem.
Wir sprechen über das Attentat auf Donald Trump vom vergangenen Wochenende und die Folgen. Bei mir ist weiter Julia Faltermeier aus der NDR 2 Aktuell-Redaktion. Kommen wir nochmal auf dieses Bild zurück. Du hattest es auch gerade erwähnt von Trump. Mit gestreckter Faust vor dieser amerikanischen Flagge. Da fragen sich natürlich einige, wie kann man das machen? Kann man das überhaupt machen? Ist es sogar vielleicht gestellt? Das ist ja sofort in den sozialen Medien rumgegangen. Aber Rainer Schanz zum Beispiel, der glaubt das eher nicht. Er ist nämlich jahrzehntelang Bodyguard gewesen für zum Beispiel Bundeskanzler Kohl, Schröder und Merkel, also wirklich die Spitzenpolitiker. Und er meinte im NDR 2 Update, dass die Reaktion von Trump kurz nach den Schüssen sehr natürlich gewirkt hat.
Er hat alles richtig gemacht. Er hat sich abgeduckt. Die Personenschützer haben sich über ihn gebeugt oder raufgeschmissen, sagen wir mal so, haben ihre 30 Sekunden gewartet, bis sie das Go hatten, dass alles sicher ist. Und erst dann haben sie ihn praktisch nach oben gelassen. Dass er dann natürlich die Geste, wait, wait, die Faust nach oben und America's First, wie wir es so kennen, so ungefähr, zum Ausdruck bringen wollte, das sei jetzt dahingestellt, ob das wirklich so damit auch gemeint war oder ob das so, der Mann so voller Adrenalin war, wer das schon mal war, so einen Adrenalinstoß hatte, der weiß, wie man sich dann auch geben kann.
Und so glaubt er auch, dass das alles eher nicht gestellt war.
Ich glaube, dass eher nicht. Ich meine, da sind Leute zu Schaden gekommen. Wir sprechen von einer toten Person und zwei Schwerverletzten. Also ich glaube das auch nicht, dass er das hat, nur, dass er das notwendig hatte. Ich glaube, er war auch so auf einem guten Wege, da die nächste Präsidentschaft zu gewinnen. Also.
Ja, trotzdem haben sich ja viele, die diese Bilder gesehen haben, irgendwie auch gefragt, was ist da sicherheitsmäßig schiefgelaufen? Der Schütze wurde nämlich anscheinend vorher schon von Besuchern gesehen, wie er sich auf dem Dach positioniert hat. Die haben das sogar mit dem Handy festgehalten. Später hört man dann auch eine Frau auf der Aufnahme, die sagt, schau mal, da ist jemand auf dem Dach. Der Sheriff von Butler, Michael Sloop, erzählt dann später bei CNN, dass der Schütze sogar noch von einem Officer gestört wurde.
My understanding is the shooter turned towards the officer and the officer dropped his grip and fell to the ground at that point. And I'm assuming that the shooter then started shooting shortly thereafter.
Kurz danach habe der 20-Jährige dann das Feuer auf Trump eröffnet. Es gibt aber auch ganz viele andere Versionen des Vorfalls, dass es noch immer nicht wirklich klar, was da eigentlich vorher passiert ist. Da gibt es noch viele offene Fragen. Einige US-Medien berichten auch, dass die örtliche Polizei, also in Butler, dann Pennsylvania, für den Sicherheitsring um diese Veranstaltung verantwortlich war. Und der Personenschützer Rainer Schanz, der sagt, da könnte vielleicht die Panne auch passiert sein.
Close Protection, das sind praktisch die Leute, die jetzt um die Schussperson rum sind, wie auf der Bühne, die da ihren Job auch gemacht haben. So, und dann haben wir natürlich innerhalb des Personenschutzkommandos für den Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten haben wir auch noch Vorkommandos und so weiter und so fort, die das alles absichern, vorher bewerten, den Ort, wo findet das statt, welche Sicherheitsmaßnahmen müssen da getroffen werden. Und da ist der Fehler zu suchen, ganz klar.
Und doch sagt die Direktorin des Secret Service, Kimberly Cheadle bei ABC, das hätte nicht passieren dürfen.
The Secret Service is responsible for the protection of the former president. The buck stops with me. I am the director of the Secret Service. It was unacceptable and it's something that shouldn't happen again.
Also Verantwortung will Cheadle übernehmen, ihren Rücktritt hat sie aber ausgeschlossen.
Im US-Kongress, da wird sie aber in der kommenden Woche vor einem Ausschuss dann nochmal Rede und Antwort stehen müssen. Definitiv offen ist aber, wie dieses Foto von Trump, über das wir ja schon gesprochen haben, mit der Faust und der Fahne im Hintergrund quasi, den Wahlkampf weiter anheizen und oder verändern wird. Mhm. Darüber spreche ich aber gleich mit jemandem, der das vielleicht einschätzen kann, mit unserer Kollegin Claudia Sarre. Die ist gerade in Milwaukee, eigentlich aus unserem ARD-Studio Washington. Und mit der habe ich mich auch genau darüber unterhalten. Hier ist das NDR2-Spezial Schüsse auf Trump. Ist der Wahlkampf schon entschieden? Das Bild von Donald Trump nach den Schüssen, das ging um die Welt. Umklammert von Secret Service Agenten reckt er die Faust in den Himmel, dahinter die US-Flagge, sein Gesicht leicht blutend, nachdem die Kugeln sein Ohr getroffen hatten. Claudia Sarre aus unserem ARD-Studio Washington. Du bist jetzt in Milwaukee beim Parteitag der Republikaner. Aber um nochmal auf dieses Bild zurückgekommen. Um auf dieses Bild zurückzukommen, wie wurde das in den USA jetzt quasi ausgeschlachtet?
Ja, ist ganz interessant. Dieses Bild gibt es tatsächlich jetzt auch schon auf T-Shirts und auch auf Stickern und auf allen möglichen anderen Merchandising-Artikeln, die man hier so sieht in Milwaukee an jeder Ecke. Es ist natürlich ein Bild, das Geschichte gemacht hat. Ein Besucher hat mir zum Beispiel gesagt, wenn man später auf Donald Trump zurückschaut, dann wird es immer um dieses eine Foto gehen. Und was auch interessant ist, dieser Schlachtruf, den er dann eben auch schon da in dem Moment sozusagen gerufen hat, Fight, der wird jetzt hier zum Schlachtruf für die Republikaner bei diesem Parteitag und wahrscheinlich dann auch für den Wahlkampf. Also im Prinzip kämpft für den Wahlsieg, kämpft für Amerika.
Du hast gesagt, Held, aber auch gleichzeitig Opfer. Jetzt bist du, wie gesagt, ja in Milwaukee umgeben von Republikanern. Wenn man jetzt auf das ganze Land guckt, wie würde man da das am besten beschreiben? Was ist da so die Stimmung?
Nun, ich denke, das ganze Land war tatsächlich zunächst einmal unter Schock, aber dann hat natürlich die Erleichterung auch überwogen, dass Trump dieses Attentat so knapp überlebt hat. Er hat sich dann ja auch schon 48 Stunden später wieder hier auf dem Parteitag gezeigt. Das war ja sozusagen auch etwas, wo alle aufgemerkt haben hier in den USA. Und ich habe mich mit einigen Delegierten hier auf dem Parteitag unterhalten, zum Beispiel mit Scott aus Missouri.
It will make Trump more popular, yet those who hate him just lost another layer, because it will make him more popular, it will make him stronger. That's the only good part of it.
Und der hat gesagt, also dies wird Trump nur noch populärer und stärker machen. Und aber die, die ihn hassen, die haben jetzt noch mal ein bisschen mehr verloren. Und das sei das einzig Gute daran. Und einen habe ich tatsächlich auch gefunden, der wollte seinen Namen nicht sagen. Der hat gesagt, okay, Amerikaner, das hier sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir müssen jetzt zusammenkommen und wir müssen wieder die Vereinigten Staaten sein.
Listen, we're the United States of America. And whether you're Republican or Democrat, we need to come together and be the United States of America once again.
Also man hörte hier auch versöhnliche Töne, nicht nur sozusagen, dass die Menschen mobilisiert wurden durch dieses Attentat, sondern andere haben auch gesagt, so dies ist jetzt die Gelegenheit, ein historischer Moment, wo das Land wieder zusammenkommen kann und die Spaltung überwinden kann.
Dieses Attentat ist ja jetzt so roundabout knapp eine Woche her. Gibt es eigentlich irgendwie so schon Zahlen von Befragungen, die auf dieses Ereignis eingegangen sind?
Ja, es gibt tatsächlich schon nagelneue Umfragen in der New York Times. Das ist gar nicht mal so überraschend. Auf den ersten Blick muss man sagen, danach liegt Trump mit 2 Prozentpunkten vorne. 47% hat er da an Zustimmungswerten und Biden immer noch 45%. Da denkt man sich, ha, da ist ja gar nichts passiert. Aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass Trump in sämtlichen sogenannten Swing States, also das sind die Wechselwählerstaaten, die bei der Wahl eine besonders große Rolle spielen, weil nämlich manchmal die Demokraten gewinnen und in manchen Jahren die Republikaner, dass er eben in diesen Swing States ganz weit vorne liegt. Und tatsächlich haben die Kollegen von der New York Times das mal ausgerechnet, also wäre heute die Wahl, dann wäre es ziemlich deutlich, dann wären die Wahlmännerstimmen für Trump so um die 300 und für Biden nur um die 200. Also das wäre dann ein ganz deutliches Ergebnis. Das wäre quasi ein Erdrutschsieg für Donald Trump.
Und gleich reden wir weiter, nämlich darüber, was diese Situation jetzt für die US-Demokraten bedeutet. Ich spreche mit Claudia Sarre, die gerade beim Republikanischen Parteitag in Milwaukee ist, über die Folgen des Attentats vom Wochenende. Claudia, kurz nach dem Attentat auf Trump schwirrten ja auch unzählige Verschwörungstheorien rum. Was für Fragen füttern diese Theorien denn eigentlich so?
Ja, das liegt, glaube ich, zum größten Teil an den sozialen Netzwerken. Und diese Verschwörungserzählungen hier in den USA, die kamen tatsächlich von beiden Seiten auch des politischen Spektrums, also von rechts und von links. Und von links, ich sage jetzt einfach nur mal ein Beispiel, kam zum Beispiel die Theorie, dass dieses Attentat inszeniert war, dass Trump und sein Team das einfach nur in Szene gesetzt haben, um Trump als den starken, den ultimativen Sieger zu inszenieren, der sogar ein Attentat überlebt. Also das war eine Verschwörungstheorie. Aber auf der anderen Seite des politischen Spektrums natürlich zum Beispiel eine Theorie, die sagt, ja, der Secret Service, der hat absichtlich nicht aufgepasst. Und deswegen konnte der Attentäter dann auch schießen. Das hätte man auch auf einem Foto gesehen, der Secret Service. Da hat er ja ein Secret Service-Beamter offensichtlich gelächelt. Und das wäre ein Beweis dafür. Also es gibt alle möglichen, wirklich bizarren Verschwörungstheorien hier, aber es hat sich bislang noch keine durchgesetzt.
Okay, verstehe. Aber man merkt, die Gräben sind da wirklich sehr, sehr tief, auch bei sowas. Und Bürgerkrieg ist ja auch immer so ein Wort, also Civil War, was man auch vorher schon immer gehört hat. Ist das wirklich Getöse oder steckt da wirklich vielleicht auch was dahinter irgendwo?
Ja, Bürgerkrieg ist wirklich ein großes Wort. Darauf werde ich immer wieder angesprochen, ob man das sozusagen im Dezember oder Januar nach der Wahl hier in den USA vielleicht zu erwarten hat. Ich persönlich würde nicht so weit gehen. Natürlich gab es hier immer wieder Proteste in den USA, schon in den 60er Jahren, auch jetzt zuletzt 2020 nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd zum Beispiel. Damals kam es ja wochenlang zu Demonstrationen. Da gab es auch sehr viel Gewalt, Plünderungen und da kamen auch Menschen ums Leben. Also ich glaube, man kann schon sagen, die Nerven liegen blank hier im Moment. Vor allem natürlich jetzt gerade bei den Demokraten. Das Land ist unglaublich gespalten. Und wenn, sagen wir mal, jetzt Trump verlieren würde, die Wahl im November, dann ist zum Beispiel schon klar, dass er die Wahl auf jeden Fall anfechten wird. Also dann wird es sicherlich Tumulte geben. Ja. Aber ich würde jetzt noch nicht von einem Bürgerkrieg sprechen.
Dann gucken wir mal auf die Demokraten, quasi auf die andere Seite politisch. Wie werden die jetzt auf das Attentat bezogen da jetzt weitermachen können?
Sie müssen sich jetzt einfach überlegen, wie sie weitermachen. Die letzte Hiobsbotschaft war ja nun, dass Präsident Biden Corona hat. Das war natürlich sehr ungünstig. Er musste seine Wahlkampfreise abbrechen in Nevada. Das kann er jetzt nicht machen. Er muss sich ja zu Hause isolieren. Und währenddessen nehmen natürlich die Stimmen zu, die seinen Rücktritt fordern. Also einer der Top-Demokraten, Chuck Schumer, hat offensichtlich auch schon hinter verschlossenen Türen jetzt ihm geraten, doch von seiner Kandidatur zurückzutreten. Und man hört jetzt schon so ein bisschen aus seinen Beraterkreisen, die haben da was durchsickern lassen, dass er sich jetzt wohl offensichtlich schon offener dafür zeigt. Denn in der Öffentlichkeit war er doch immer sehr stur, hat sich sehr starrsinnig gegeben. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da in der nächsten Woche noch was entwickelt.
Unsere US-Korrespondentin Claudia Sarre war das aus Milwaukee im NDR 2 Spezial. Hier ist das NDR 2 Spezial. Schüsse auf Trump. Ist der Wahlkampf schon entschieden? Ja, und eben diese Schüsse auf Trump, die haben die USA wirklich schockiert. Als erste Reaktion haben beide Präsidentschaftskandidaten zur Ruhe und zum Zusammenhalt aufgerufen. Bei mir ist meine Kollegin Julia Faltermeier. Julia, wie ist denn die Stimmung im Wahlkampf jetzt nach diesem Attentat?
Ja, wo sich Biden und Trump vorher rhetorisch, du hast es gerade schon gesagt, richtig angefeindet haben, ist nach dem Attentat erstmal Ruhe eingekehrt. Biden hatte direkt danach ja auch erstmal vorübergehend seine Wahlwerbung gestoppt und hat jetzt ja auch einige Wahlveranstaltungen abgesagt. Allerdings nicht wegen Trump, sondern wegen seiner Corona-Infektion. Das hat jetzt eine Sprecherin des Weißen Hauses verkündet.
He just tested positive for COVID.
Bisher ist von milden Symptomen die Rede. Jetzt muss man hier natürlich sagen, Corona kann jeden treffen. Das hat erstmal nichts mit dem Alter zu tun. Aber es ist natürlich schon die Frage, wie er das in seinem Alter, er ist ja 81, wegsteckt. Und die Frage, die ja trotzdem auch bleibt, wird es jetzt bei dieser anfangs versöhnlicheren oder zumindest weniger feindseligen Stimmung bleiben? Oder ist das jetzt vielleicht einfach nur eine kurzfristige strategische Ruhe? Ja. Thomas Jäger von der Uni Köln ist Professor für internationale Politik und Außenpolitik. Er sagt im WDR 2 Interview, er ist da eher skeptisch.
Das ist so verfestigt, dass man sich gegenseitig nicht nur als politischen Gegner betrachtet, sondern als Feind. Wenn wir kurz zurückerinnern, Wahlkampf 2008, John McCain gegen Barack Obama. Da haben Menschen auf den Veranstaltungen von McCain gesagt, Obama ist ja gar kein Amerikaner, und er ging dazwischen und hat gesagt, hört auf, so einen Unsinn zu reden.
I gotta ask you a question. I can't trust Obama. He's an Arab. He is not...
No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with, and that's what this campaign is all about. He's not. Thank you.
Das könnte man sich heute nicht vorstellen. Und Donald Trump hat wesentlichen Anteil daran, dass diese Feindschaften entstanden sind. Er ist der Zornunternehmer in der amerikanischen Politik. Und die Frage wird jetzt nur sein, wie er diesen Zorn am besten schürt und wie er ihn am besten ausnutzen kann, um gewählt zu werden.
Jetzt muss man natürlich sagen, dieser eben gerade beschriebene McCain-Moment, der ist nicht unbedingt repräsentativ für die politische Vergangenheit der USA. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel an die bisherige Zahl der Attentate auf Präsidenten, wie zum Beispiel 1963 John F. Kennedy denkt, der in seinem offenen Cabrio in Dallas damals erschossen wurde, oder auch an Ronald Reagan, der 1981 nur ganz knapp überlebt hat.
Ja, auf jeden Fall. Und dabei muss man sagen, das sind ja alles Vorfälle, die schon eine ganze Weile zurückliegen. Aber auch in der letzten Zeit gab es in den USA immer wieder Gewalttaten an Politikern. Ein Beispiel ist die Demokratin Gabrielle Giffords. Ihr wurde 2011 während einer öffentlichen Veranstaltung in den Kopf geschossen. Und 2017 wurde der republikanische Kongressabgeordnete Stephen Scalise in die Hüfte geschossen. Beide haben aber überlebt. Thomas Greven ist Sozialwissenschaftler und beschäftigt sich mit der US-Politik. Er sagt im NDR-Info-Interview, überraschend sind diese Vorfälle für ihn nicht.
Weil alles darauf hindeutet, dass im Zuge dieser hasserfüllten Polarisierung, also dieser gegenseitigen Verachtung, dieses Bildes, dass wenn die anderen an die Macht kommen, herrschen quasi in diesem Land apokalyptische Zustände. Das ist ja die Botschaft, die vor allen Dingen Trump und die Republikaner präsentieren. Das ist der schlechteste Präsident aller Zeiten und das Land geht unter und so weiter und so fort. Das hat auch schon in den letzten Jahren massiv die Gewaltbereitschaft, insbesondere auf Seiten der Republikaner, hochgetrieben. Aber dass es auf der anderen Seite dann auch eine Reaktion gibt, dass auch da die Gewaltbereitschaft steigt, das sehen wir und das ist auch nicht überraschend.
Ja, und er sagt auch, in den letzten Jahrzehnten gab es eben immer wieder Politiker, die mit Versöhnungsaufrufen angetreten sind. Funktioniert hat das aber eigentlich nicht, weil sie im Wesentlichen immer nur zu ihren eigenen Anhängern sprechen. Und das wirkt einer Spaltung im Land, wie wir sie da jetzt ja auch haben, nicht wirklich entgegen.
Ich glaube, der letzte Politiker war so Obama, wo man so, yes we can, das war glaube ich so die letzte große, wir sind genau. Alle ein Land. Ja, aber wenn wir nochmal auf Biden und Trump gucken, da muss man ja sagen, die sind jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, unbedingt einen ruhigen Ton gegenüber dem anderen zu fahren. Jetzt hat Biden, auch in seiner Rolle als Präsident natürlich, muss man immer sagen, zur Ruhe aufgerufen, hat sich auch erstmal zurückgezogen, mit seiner Covid-Infektion sowieso und nochmal mehr. Wie ist denn die Lage bei den Republikanern? Also dieses bekannte Foto mit der gestreckten Faust, das ist ja medial sehr präsent gewesen und was man glaube ich auch dann gehört hat, war, dass alle erstmal fight, fight, fight weiter gerufen haben. Das haben wir jetzt auf dem Parteitag auch immer wieder gehört. Wie verhält sich diese Partei jetzt nach diesem Attentat?
Ja, Trump, das haben wir ja auch schon am Anfang gehört, der weiß natürlich schon, wie er wirkt und wie er ganz genau solche Momente auch irgendwie für sich nutzt. Das sagt auch USA-Experte Tobias Endler im Interview mit dem SWR.
Natürlich, die Republikaner verwerten das, dass Fundraising auf Trumps Seite läuft. Aber wir sehen, in welcher Wucht, in welcher Heftigkeit ein absolut außergewöhnliches Ereignis. Da ist jemand gerade so mit dem Leben davongekommen. Mit welcher Wucht ein solches Ereignis zu einem Mittel zum Zweck gemacht wird.
Interessanterweise hat Endler auch gesagt, dass er kurz nach dem Attentat erstmal 3 E-Mails mit Spendenaufrufen von Republikanern bekommen hat.
Ja, also Trump, um mal wieder auf ihn zurückzukommen, präsentierte sich natürlich auch dementsprechend, indem er direkt nach dem Attentat aufgestanden ist und 2 Tage später schon wieder vor die Kameras tritt. Ja. Damit zeigt er ja auch den Leuten, mich haut hier so schnell nichts um. Das unterstreicht ja auch dieses Narrativ des starken Kämpfers, das er ja immer wieder betont.
Genau, und das symbolisiert eben auch das Foto, über das wir die ganze Zeit schon sprechen. Trump hat die Faust in den Himmel gestreckt, Blut überm Gesicht und zeigt, ich lasse mich nicht unterkriegen.
Dieses Foto ist die Illustration dieser Konstellation schlechthin. Faktisch hat Biden ja schon eine präsidentielle Haltung eingenommen, Größe angenommen, Stärke gezeigt, weil er eben kurz ausgesetzt hat mit dem Wahlkampf. Das ist ja das, was ein Präsident tun soll, über den Dingen stehen. Aber der Eindruck in der Breite der Bevölkerung nach meinem Ermessen ist, Trump ist nicht unterzukriegen und sei es von einer Kugel. Biden hat zu kämpfen, eine Bühne zu betreten. Das ist der Kontrast.
Sagt der USA-Experte Tobias Endler im SWR-Interview.
Und gleich sprechen wir darüber, was wir jetzt eigentlich erwarten dürfen bis zur Präsidentschaftswahl im November. Das Attentat auf Donald Trump hat in der Welt für Aufregung gesorgt und beeinflusst natürlich auch den weiteren US-Wahlkampf. Am 5. November ist es soweit, dann wählen die US-Amerikaner einen neuen Präsidenten. Bei mir im Studio ist weiter meine Kollegin Julia Faltermeier. Herr Julia, was können wir denn jetzt bis dahin erwarten?
Einerseits ist es natürlich so, dass die Republikaner den Vorfall PR-technisch für sich nutzen. Trump als Opfer, aber auch als Held. Allerdings ist es ja so, dass die Republikaner in der Vergangenheit nicht wirklich gegen Gewalt waren, sondern eigentlich eher im Gegenteil. Die Partei und gerade Trump befeuert ja immer wieder solche Grenzüberschreitungen und Gewalt. Der Sturm aufs Kapitol 2021 ist da ja nur ein Beispiel. Aber auch in seinen Reden wird das sehr deutlich.
In 2016 I declared, I am your voice. Today I add, I am your warrior, I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution.
Könnte man jetzt natürlich sagen, damit steht Biden ein wenig authentischer da, wenn er zum Beispiel zum Frieden aufruft und gegen politische Gewalt?
Eigentlich schon, ja. Aber Biden ist jetzt gerade nach dem Attentat auch in einer echt schwierigen Situation, sagt Thomas Greven im Interview mit NDR Info.
Die Republikaner sind diejenigen, die seit Jahrzehnten die Gesellschaft absichtsvoll auseinandertreiben, um Wahlen zu gewinnen. Also das ist eine ganz klare Strategie. Das weiß auch Biden, aber er kann damit natürlich jetzt aktuell nicht punkten. Wie soll er das machen? Er kann sozusagen zur Versöhnung aufrufen. Da muss er sich aber eben auch an seine eigenen Leute wenden. Es gibt da auch eine Gewaltbereitschaft. Es gibt auch jetzt Verschwörungstheorien, die da umlaufen. Aber die Hauptschuld tragen die Republikaner. Das kann er aber nicht formulieren. Er müsste sagen, wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten. Aber das kann er nicht. Er kann das aktuell nicht sagen. Er muss sozusagen um diese Botschaft herum tanzen und das ist schwierig.
Ja, und jetzt haben sich auch nochmal Stimmen aus Bidens eigenem Lager kritisch geäußert, die auch sagen, mit Biden werden die Demokraten nicht gewinnen. Adam Schiff zum Beispiel, er ist Kongressabgeordneter für die Demokraten. Für Biden ist der weitere Wahlkampf also eine echte Herausforderung. Wie steht es denn jetzt aber um Trump? Ist für ihn die Wahl damit quasi schon gewonnen?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ganz so schlecht stand er im bisherigen Wahlkampf ja sowieso jetzt auch nicht da. Ja. Im TV-Duell gegen Biden hat er Sympathiepunkte geholt und stand dann ja auch als stärkerer Kandidat. Dann hat das Supreme Court-Urteil Anfang des Monats ihm ja auch Teilimmunität gegen strafrechtliche Verfahren gegeben. Das sind viele Pluspunkte, sagt auch Laura von Daniels von der Stiftung Politik und Wissenschaft in unserem NDR2-Update.
Obendrauf kann man jetzt sagen, ist es sicherlich so, dass das Attentat auf ihn eher dazu führt, dass Leute, die vielleicht auch an ihm bezweifelt haben, Sympathien für ihn entwickeln und sagen, er ist doch eigentlich ein guter Kandidat. Ja, er mag Fehler haben, aber wir wollen uns jetzt alle um ihn sammeln. Das ist so ein bisschen die Entwicklung, die man augenblicklich aus den USA vernimmt.
Dazu muss man sagen, so wirklich neue Umfragen seit diesem Attentat gibt es noch nicht. Also da muss man noch ein bisschen abwarten, wie das jetzt sich kurzfristig ausgewirkt hat. Seine Anhänger aber, die stellen sich ganz hinter ihm. Was ist aber mit denen, die ja noch eher unentschlossen sind? Also auch zum Beispiel vor allen Dingen in den Swing States, muss man sagen, also da, wo die Wahl wirklich entschieden wird. Werden die dann quasi das Zünglein an der Waage sein?
Ja, das werden die kommenden Wochen jetzt auf jeden Fall zeigen. Da spielt auch eine Rolle, wie Trump sich im Wahlkampf jetzt gibt. Laura von Daniels sagt, damit steht und fällt auch, ob er potenzielle Wechselwähler oder Erstwähler auf seine Seite ziehen wird.
Das kann er dann, wenn es ihm gelingt, sein eigenes Temperament jetzt so weitgehend zu zügeln, dass er eben in dieser Rolle des Staatsmanns, der zu einer Beruhigung aufruft, der für alle Amerikanerinnen und Amerikaner da sein möchte. Und wenn er in dieser Rolle bleibt und sich nicht quasi ablenken lässt oder zurückverfällt in alte Muster, die man von ihm kennt, da kann er dann, glaube ich, auch bei den unentschiedenen Wählerinnen und Wählern noch punkten. Er hat natürlich in seinem Umfeld andere Republikanerinnen und Republikaner, teilweise auch ranghohe Senatoren, die erledigen ja im Grunde dieses eher aggressive Gebaren für Trump.
Zu denen gehört ja zum Beispiel auch sein jetzt frisch ernannter Vizekandidat J.D. Vance, der sich auch kurz nach dem Attentat per Social Media an die Welt gewandt hat und dort geschrieben hat, dass es an Bidens aggressiver Rhetorik liegt, die eigentlich dann zum Attentat geführt hat.
Das heißt, im Grunde bleibt jetzt einfach abzuwarten, inwieweit sich Trump besonnen oder eben wieder stärker sein kämpferisches Ich zeigt. Julia Faltermeier war das. Vielen Dank, Julia. Ja, und auch natürlich, wie die Demokraten reagieren und auch natürlich, wann sich Biden nach seiner Corona-Infektion wieder quasi ins Rennen stürzen kann. Claudia Sarre, die habe ich nämlich gefragt, was sie meint. Ist das Rennen schon gelaufen?
Trump liegt in den Umfragen im Moment deutlich vorne. Also er hat durchaus einen Vorsprung. Die Stimmung ist im Moment auch so, dass die Republikaner sich unglaublich siegesgewiss geben. Mhm. Auf der anderen Seite kann sich bei den Demokraten eben auch noch sehr viel tun. Da ist gerade alles im Flow. Generell würde man sagen, eigentlich ist die Wirtschaft immer das ausschlaggebende Thema bei einer Wahl. Also das sind jetzt alles so Faktoren, die man noch nicht absehen kann. Es ist im Prinzip alles offen. Außerdem sind es noch gut 3 Monate bis zur Wahl und wir haben gesehen, wie schnelllebig die US-Politik ist. Also für mich ist es immer noch 50-50.
Und das war das NDR2-Spezial. Schüsse auf Trump. Ist der Wahlkampf schon entschieden? Ich bin Kevin Bieler und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.